Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Nahe Fremde, ein sprachliches Gegensatzpaar, das das höchst zwiespältige Verhältnis des jüdischen Dichters Paul Celan zu den Deutschen anklingen lässt. Aus Anlass des 50. Todestages von Paul Celan, der sich am 20. April 1970 in Paris das Leben nahm, ist nun ein Buch erschienen, das genau diesen Titel trägt. Autor ist der emeritierte Bremer Literaturprofessor Wolfgang Emmerich. Verbunden bin ich jetzt mit unserem Literaturkritiker Michael Braun. Hallo, Herr Braun.
Hallo, Frau Lieske, ich grüße Sie.
Herr Braun, wenn man sich mit Paul Celan beschäftigt, dann ist die Liste der Sekundärliteratur durchaus beachtlich. Es gibt Weggefährten, die ihre Erinnerungen an ihn veröffentlicht haben. Es gibt Literaturwissenschaftler, die ihn ins Zentrum ihres Denkens und Schaffens gestellt haben. Man hat in den letzten Jahren weitere Erkenntnisse gewinnen können, etwa aus dem Briefwechsel mit Ingeborg Bachmann. Herr Braun, kann es wirklich sein, dass da noch nicht alles gesagt ist, wenn es um Paul Celan und die Deutschen geht? Welche Lücke schließt Herr Emmerich?
Ja, auch in diesem Fall kann man noch, auch in diesem Celan-Jahr noch neue Erkenntnisse gewinnen. Und Wolfgang Emmerich hatte einfach eine exzellente Idee. Er dachte wahrscheinlich, ich schreibe ein Grundlagenwerk, das sehr akribisch-biografische Spurensicherung betreibt und noch einmal den Stand der Forschung auf dem neuesten Stand zusammenfasst. Und genau das hat er in einem vorzüglichen und lesbaren Buch getan. Und welche Lücke füllt es besonders, dieses Buch? Ich glaube, Wolfgang Emmerichs Buch hat hier noch nie wie zuvor so ausführlich und überzeugend dargestellt, dass Paul Celan unter den vermeintlichen Freunden und Weggefährten seiner Zeit fast genauso gelitten hat wie unter der Kritik der antisemitischen Infamie, der Nationalkonservativen und der Rechtsintellektuellen. Ich glaube, das ist das zentrale Verdienst dieses Buches.
Ausgangspunkt ist das Lebenstrauma von Paul Celan. Er wurde 1920 in Czernowitz in der Bukowina geboren und hat beide Eltern 1942 verloren. Nazi-Schergen haben diese ermordet. Nun kam Paul Celan ja aus einer sehr polyglotten Umgebung. Er war sehr gebildet, er sprach oder verstand Jiddisch, Rumänisch, Französisch. Und trotzdem, das ist sein zentrales Dilemma, hat er sich entschlossen, weiterzuschreiben in der deutschen Sprache, in der Sprache der Mörder. Welche Gründe führt Wolfgang Emmerich hier an?
Ja, Wolfgang Emmerich geht zum Beispiel zurück auf einige Briefe, die Celan in dieser Angelegenheit geschrieben hat, indem er aufgezeichnet hat, wie es dazu kommt, dass er eigentlich immer noch die deutsche Sprache als seine Muttersprache, auch als Dichtungssprache bevorzugt. Ich will Ihnen sagen, hat Celan einmal geschrieben an einen Schweizer Redakteur, wie schwer es ist, als Jude Gedichte in deutscher Sprache zu schreiben. Da kann halt passieren, dass die Hand, die das Buch aufschlägt von mir, dass diese Hand ja auch von einer Hand dessen gedrückt wurde, der Mörder meiner Mutter war. Aber trotzdem, und das ist dann so ein Schlüsselsatz, mein Schicksal ist es, deutsche Gedichte schreiben zu müssen. Und die Poesie ist mein Schicksal und so bin ich auch froh. Er ist der deutschen Sprache immer verbunden geblieben. Sie war seine Muttersprache und deshalb hat er auch die Gedichte in deutscher Sprache geschrieben.
Dieses Schicksal hat er tatsächlich einem der wichtigsten Gedichte zur Verfügung gestellt, die wir in der deutschen Sprache haben, der 1945 geschriebenen Todesfuge. Vielleicht sollte man erzählen, dass dieses Gedicht eine durchaus interessante Rezeptionsgeschichte in Deutschland hat. Celan hat daraus nämlich hat es erstmals gelesen im Rahmen einer Tagung der Gruppe 47 im Jahr 1952 an der Ostsee, ist damit aber durchgefallen. Auch Rezensenten der Zeit haben sich sehr kritisch geäußert. Darauf können wir später noch genauer eingehen. Aber dann hat es doch seinen Siegeszug in der bundesdeutschen Öffentlichkeit angetreten. Bevor ich mit Ihnen, Herr Braun, über dieses besondere Gedicht spreche, lassen Sie uns noch einmal hineinhören. Es spricht Paul Celan, der Autor selbst.
Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland.
Paul Celan liest die Todesfuge. Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Das ist eine Aussage von Theodor W. Adorno. Und man hat die Todesfuge ja als vorweggenommene Antwort darauf gesehen. Herr Braun, können Sie dieses Statement mittragen?
Ja, also ich meine, Theodor Adorno selber hat dieses Statement, dieses Diktum eigentlich auch relativiert später in seiner ästhetischen Theorie. Und man darf aber wirklich auch sagen, und da sind sich nun, ja, ist die Forschung auch sich einig, dass Paul Celan mit der Todesfuge quasi eben dieses Diktum ja quasi widerlegt hat. Auf jeden Fall ist dieses Gedicht Todesfuge, das überhaupt das berühmteste Gedicht von Paul Celan ist und auch das berühmteste Gedicht wahrscheinlich der deutschen Poesie nach 1945, dass das auf das erste und auch wirkungsmächtigste Gedicht ist, das auch die Erfahrung der Shoah, der Ermordung der europäischen Juden halt thematisiert hat, auf prägnanteste und auf ja unglaublich suggestive Weise.
Er hat es gelesen vor der Gruppe 47 1952 und da ist ein geflügeltes Wort im Raum. Walter Jens erinnert sich, dass jemand gesagt hat, der liest ja wie Goebbels. Paul Celan ist damit durchgefallen. Es schließt sich die Frage an, ob die Gruppe 47 antisemitisch war. Auch darüber ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon viel nachgedacht worden. Zu welchem Ergebnis kommt Herr Emmerich?
Also das ist ja wieder so eine Szene, diese Lesung 1952 in Niendorf. Auch da gibt es sehr kontroverse Deutungen zu diesem Vorgang. Man sagt, es wurde auch gesagt, Walter Jens, Sie haben es zitiert, das war ein Reinfall, diese Lesung. Man kann aber genauso gut sagen, hinterher begann erstmal die Erfolgsgeschichte von Paul Celan. Er bekam sofort einen Verlagsvertrag dann angeboten und er wurde auch innerhalb der Gruppe 47, als dann abgestimmt wurde, wer soll jetzt den Preis bekommen, kam er, glaube ich, auf Platz 3. Auch das zeigt ja, es gab durchaus Zustimmung auch zu diesem Gedicht, zu dieser Art des Vortrags, ja. Und Sie haben darauf angesprochen, Antisemitismus, Gruppe 47. Es gibt da eine ziemliche Streitschrift, das im Jahr 2003 vom Kollegen Klaus Briegleb, der sagt, im Grunde ist das eine antisemitische Gruppe gewesen. Diese These wird von Wolfgang Emmerich eigentlich scharf zurückgewiesen und wird eben differenziert, dass innerhalb dieser Gruppe doch sehr unterschiedliche Geister und Strömungen und Temperamente zusammenkamen.
Paul Celan wurde danach berühmt. Die Deutsche Verlagsanstalt hat ihn unter Vertrag genommen. Mohn und Gedächtnis war der erste Band. Es folgte der Bremer Literaturpreis, der Büchnerpreis. Er war eine Gestalt der Öffentlichkeit. Das brachte Freundschaften mit sich mit den Koryphäen des deutschen Kulturbetriebs, mit Günter Grass und Heinrich Böll. Wie ist es ihm denn in diesem Kreis ergangen?
Ja, das Seltsame und eigentlich, man muss sagen, das Tragische dieser Dichterfreundschaften ist, dass sie in unschöner Regelmäßigkeit irgendwann wieder in einem Zerwürfnis endeten. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet und das wird von Wolfgang Emmerich ganz prägnant und akribisch herausgearbeitet. Dichter wie Erich Fried, selbst ein verfolgter Jude, der nach London gehen musste, fliehen musste vor den Nazis, oder explizit linke Autoren wie eben Günter Grass, Heinrich Böll und Hans Magnus Enzensberger, sie alle wollten eine oder hatten auch vorübergehend schöne Freundschaften mit Celan, aber irgendwann kam es dann wieder zu einem Zerwürfnis. Und diese Spur des Zerwürfnisses führt durch alle Freundschaften von Paul Celan, leider.
Lassen Sie uns noch eine sehr merkwürdige Beziehung ansprechen, um die man nicht herumkommt, wenn man über Paul Celan und die Deutschen schreibt. Er unterhielt eine Korrespondenz mit dem Philosophen Martin Heidegger und der war ja ab 1933 Mitglied der NSDAP gewesen, überzeugtes Mitglied der NSDAP. Celan wusste das. Was hat ihn trotzdem an diesem Mann so fasziniert?
Und das ist eben auch wieder so eine Schlüsselszene. Wieso kommt es zu diesem engen Verhältnis Celan zu Heidegger? Und er schrieb sogar mal in einem Briefentwurf, Heidegger, mein Denkherr. Ja, obwohl er genau wusste, es gibt diese Verstrickung von Martin Heidegger in das nationalsozialistische Unheil und dass er eben Rektoratsrede gehalten hat 1933, die fürchterlich war. Trotzdem war er, das kommt über die Verbindung zu Hölderlin zustande, die Interpretationen Martin Heideggers von Hölderlin haben Celan sehr fasziniert. Zum Beispiel nehme ich jetzt eine Formel heraus. Sprache, so sagt Heidegger auch im Blick auf Hölderlin, ist dasjenige Ereignis, das über die höchste Möglichkeit des Menschseins verfügt. Ja, und solche Sätze haben Celan fasziniert. Er ist aber dann später immer weiter wieder abgerückt von Heidegger und hat dann quasi mit Schweigen reagiert auf dessen Annäherungsversuche.
Paul Celan und die Deutschen, ein schwieriges Verhältnis. Wem empfehlen Sie dieses Buch zur Lektüre in aller Kürze?
Ja, Wolfgang Emmerich hatte zu Recht gesagt, das ist kein Buch für die Community der Celan-Forscher, sondern für ein breites Publikum. Jeder, der sich ein bisschen Überblick verschaffen will über Paul Celan und sein Werk, dem sei wirklich dieses Buch von Wolfgang Emmerich dringend empfohlen.
Vielen Dank. Wir sprachen über Wolfgang Emmerich. Nahe Fremde erschien im Waldstein Verlag. 400 Seiten kosten 24 €.